Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Und da geht es ja nicht um den Glauben, den wir irgendwie produzieren, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, ich brauche dich alle Zeit und immer. Wir loben unseren Herrn und singen miteinander das Lied Nummer 61, Unser Mund, der ist voll Jubel. Und da wird ja die vierte Strophe nochmal wiederholt, also die erste als vierte wiederholt, Nummer 61. Nachdem wir jetzt unseren Gott gelobt haben, will ich Sie ja zum Gottesdienst auch mal noch begrüßen. Habe ich heute leider vergessen. Sie sind trotzdem herzlich willkommen. Als Schriftlesung einige wenige Sätze, die der Herr Jesus gesagt hat, aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir beten. Herr Jesus, wir möchten dich miteinander loben und anbeten, unseren guten Hirten, unseren Heiland, unseren Herrn und unseren allmächtigen Gott. Danke, Herr, dass wir in deinem Namen zusammen sein können. Danke, dass wir es in ganzer Freiheit tun dürfen, in unserem Land, dass wir es noch so gut haben. Danke, dass wir einander sehen können, Gemeinschaft haben können. Und vor allem danke, dass du selber in unserer Mitte bist. Du, der uns kennt, der genau weiß, wer wir sind und was wir brauchen. Wir möchten gerne stille Herzen haben, damit wir hören können, und zu Herzen nehmen, was du uns sagst. Herr, leg du deinen Segen auf dein Wort. Und wir bringen dir in der Stille all das, was uns jetzt noch beschäftigt. Hab Dank, dass du uns jetzt gehört hast. Amen. Wir singen ein zweites Lied. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Stärke. Die Nummer 442. 442. Wir haben in diesen Tagen eine Bibelintensiv Freizeit, wo es um den Propheten Daniel geht. Und so beginnen wir heute Morgen mit Ihnen allen zusammen in Daniel 1. Und ich lese unter einer ersten Überschrift: Führung, nicht Schicksal. Führung, nicht Schicksal. Daniel 1, Vers 1 bis 7. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Es ist das Jahr 605 vor Christus. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, das ist Babel, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König Nebukadnezar sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asarja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen einen anderen Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mishael Meshach und Asarja Abednego. Führung, nicht Schicksal. Die Vorgeschichte, die Zeit, in der Daniel geboren wurde, so etwa zwischen dem Jahr 625 und 620 vor Christus. Es war die Zeit, in der der gottesfürchtige König Josia an der Regierung war. Er hatte den Götzendienst abgeschafft, das Passa wieder feiern lassen. Er hatte Israel reformiert. Aber es dauerte nur wenige Jahre. Und dann kam es zu einem geistlichen Chaos, zum Abfall von Jahwe zu neuem Götzendienst. Ich dachte noch mal so, wie schnell kann das gehen? Innerhalb von 10 Jahren kann sich alles ändern. Also denken Sie mal Richtung 2000 oder so zurück. Unglaublich, wie schnell es sich ändert. War damals auch schon so. Zu allem war es auch noch eine Zeit politischer Unsicherheit. Die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten kehrten sich gerade um. Bisher war Assyrien an der Macht, dann kamen die Babylonier an die Regierung und Babel kämpfte gegen Ägypten und Israel war so dazwischen. Und nun also dieses Jahr 605, das Jahr, in dem die Babylonier die Oberhand gewannen über die Ägypter. Mit diesem Jahr beginnt das Danielbuch und es nimmt uns hinein in den Horizont der Weltgeschichte. Als ich mich jetzt nochmal so vorbereitet habe, dachte ich, als hätten wir genau gewusst, dass dieses Thema am Wahltag drin kommt. Es ist unglaublich. Führung, nicht Schicksal. Führung, nicht Schicksal. 2 Pole finden wir jetzt in diesem ersten Kapitel, da ist auf der einen Seite Babel, Nebukadnezar, auf der anderen Seite Jerusalem, Daniel, seine Freunde. Babel und Jerusalem. Babel kann man übersetzen: Verwirrung. Sie wissen warum? Turmbau zu Babel, Verwirrung der Sprachen. Übrigens, gell, hinter der Verwirrung steht der Verwirrer, der Durcheinanderbringer. Damals bei diesem Turmbau in Babel sagten die Leute, ja, wir bauen einen Turm, der reicht bis an den Himmel. Wir werden so wie Gott. Macht hungrig und dann aufstrebend eine Religion, die sich von den Menschen hinaufarbeitet bis zu Gott und sagt, da oben wollen wir hin. Das ist menschliche Religion. Wir kommen von unten und wollen zu Gott aufsteigen. Babel, ich habe nochmal bei Ludwig Schneider gelesen, er schreibt in Akkadisch, also der Sprache Babylons, heißt Babel, Bab-Bel. Und das heißt Pforte des Belus. Bibelleser kennen den Namen Belial. Und Belial heißt übersetzt Verderbtheit und Gesetzlosigkeit. Babel, machthungrige Herrscher. Ich erinnere an Saddam Hussein, der sich als Nachfolger Nebukadnezars verstand. Gesetzlosigkeit, Verderbtheit. Und nun ist Babel vor den Toren Jerusalems. Und man kann sagen, Babel ist deshalb vor den Toren Jerusalems, weil der Geist Babels bereits in Jerusalem ist. Der Geist Babels, der Zeitgeist, ist immer vor den Toren Jerusalems, vor den Toren der Gemeinde Jesu. Und die Gefahr besteht, dass der Geist Babels nicht nur vor den Toren der Gemeinde steht, sondern in der Gemeinde drin Fuß fasst. Hab noch mal ein bisschen nachgedacht, Zeitgeist. Heute, vielleicht finden Sie noch ganz andere Dinge, die unsere Zeit charakterisieren. Auch eine Machtgier, eine Profitgier, rücksichtslos ohne Ende auf Kosten von anderen. Wirtschaft, egal wo man hinschaut. Der Geist Babels in unserer Gesellschaft, der Geist der Gesetzlosigkeit. Das heißt nicht, dass wir keine Gesetze mehr haben, sondern dass jeder sich selber seine Gesetze gibt und sagt, was wahr oder falsch ist. Und wenn ich es für wahr halte, dann kann ich auch so leben, wie ich es für wahr halte, egal was andere Gesetze sagen. Der Geist Babels, der Geist der Verderbtheit, der Unmoral. Und dann der Geist Babels, wo Menschen sich ihre eigene Religion bauen, von unten nach oben. Wo Menschen sagen, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Mystik und ein bisschen Christentum. Wissen Sie, und das in meinen Augen Erschreckendste, dieser Geist Babels ist nicht nur in unserer Welt, sondern tatsächlich versucht er Einzug zu halten in der Jesusgemeinde. Erst gestern Abend bekam ich einen Artikel in die Hand, da hat Markus Till, ein Wissenschaftler, ein Bibelglaubender, eine Rezension geschrieben über ein Buch, das im Juli dieses Jahres herauskam, in einem renommierten Verlag. Das Buch mit dem Titel Glauben, Leben, Hoffen. Aber was? Dieses Buch will laut Buchrücken den Glauben auf eine solide Grundlage stellen. Und als er dann dieses Buch las, dieser Markus Till, der hat übrigens gestern Nachmittag in Schwenningen einen Vortrag gehalten. Also wenn Sie von ihm mal Bücher bekommen, das ist toll. Und in diesem Buch, das er da rezensiert, steht zum Beispiel, die Bibel, Gottes Wort in Menschenwort, heißt konkret, die Denkweisen der Bibel sind den Orten und Zeiten verhaftet, aus denen sie stammen. Darf ich es geschwind nochmal auf Neudeutsch sagen? Das heißt im Klartext, das hat damals vor 2000 Jahren in Israel gegolten, das gilt heute nicht mehr. auch die alttestamentlichen Propheten, es wäre ein Missverständnis, dass die alttestamentlichen Propheten über ihre Zeit hinausgeblickt und Zukunftsvorhersagen gemacht hätten. Ein Missverständnis. Also Daniel kann nicht in die Zukunft etwas vorhergesagt haben. Das meinen wir nur, wir Bibelleser. Auch in den apokalyptischen Texten im Neuen Testament, also wo es um die Zukunft geht, zum Beispiel in der Offenbarung, Zitat, geht es nicht um einen Plan für die Zukunft, sondern darum, den Menschen Mut zu machen. Folgerichtig wird klargestellt, Jesus wird nicht im Alten Testament vorhergesagt. Und das ist ein Buch mitten im evangelikalen Raum. Der Geist Babels, der uns versucht, auf seine Seite zu ziehen. Und nun liest man da, und der Herr gab in seine Hand, in die Hand Nebukadnezars, Jojakim, den König von Juda. Der Herr gab ihn in die Hand Nebukadnezars. Gott greift in die Weltgeschichte ein. Der Herr, Adonai, steht hier. Das heißt, der die Gewalt hat. Dieser Herr, der die Gewalt hat, gab König Jojakim in die Hand Nebukadnezars. Er übergab ihn. Merken Sie, das ist nicht ein Schicksal, das Jojakim und den Israeliten widerfährt. Das ist Führung. Da steht Gott dahinter. Es ist nicht Zufall, dass Jerusalem eingenommen wird von den Babyloniern. Es ist auch nicht nur die militärische Stärke von Nebukadnezar, sondern Gott übt Gericht freilich. Und das ist so tröstlich, dass wir das dazu sagen dürfen. Wenn Gott an seinen Leuten Gericht übt, dann will er sie heimsuchen. Er will, dass sie umkehren zu ihm. Er will nicht primär zerstören. Er will sie nach Hause zurückrufen. Und deshalb lässt er sich die Dinge auch nicht aus der Hand nehmen. Er bleibt der Herr. Und der Feind kann an Israel, an dem Volk Gottes, nicht tun, was er will. Sondern nur in dem Maß und in den Grenzen, die Gott zulässt. Ich habe mir für uns dazu geschrieben, es geschieht nichts an Gott vorbei. Weder im Großen, weder in der Welt, noch bei der Bundestagswahl, noch in unserem eigenen Leben. Es geschieht nichts an Gott vorbei. Es kommt also zu einer ersten Wegführung im Jahr 605, wo König Nebukadnezar die Oberschicht Israels nach Babel wegführen lässt. Und nun gibt Nebukadnezar seinem Staatsminister, dem obersten Kämmerer Aschpenas, einen Auftrag. Aschpenas heißt übrigens übersetzt so nett Rossnase. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie der Gute ausgesehen hat. Er soll Gefangene auswählen und das sind Jugendliche, die er wählen soll. Ganz genau wird beschrieben, was für welche er wählen soll. Es ist übrigens immer so, dass die Diktatoren dieser Welt sich der Jugend bemächtigen. Das war bei den Braunen und das war bei den Roten so. Ist immer so, egal wo auf der Welt. Diese Jugendlichen sollten perfekt sein, so wie die babylonischen Priester auch, makellos. Äußere Hässlichkeit wäre eine Beleidigung für den König und wäre außerdem eine Strafe der Götter. So dachte man. Körperlich gesund, und auch das ist bei den Diktatoren durchgängig der Fall, die Schwachen und die Kranken haben schlechte Karten. Sie sollen begabt sein, geistige Fähigkeiten haben. Freilich, es geht hier nicht um eine gottesfürchtige Weisheit. In der Bibel gibt es ja die Weisheit auch. Und da heißt es, der Anfang, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Um solche Weisheit geht es hier nicht. Hier geht es um gottlose Weisheit. Sie sollen fähig sein für den Dienst am Königshof. Und dazu sollen sie 3 Jahre lernen, unterrichtet werden in der Schrift und in der Sprache. Und das ist sehr interessant, denn die Muttersprache soll ersetzt werden. Und Sprache, das wie ich spreche, transportiert ja auch Denken. Also Prägung, Gesinnung. Sprache ist nicht nur, ich kann gut Englisch, sondern ich soll lernen zu denken wie ein Engländer. Wobei uns die ja noch sehr ähnlich sind. Diese Jugendlichen sollen erzogen werden durch babylonische Priester. Was für Einflüssen sind diese Jugendlichen, diese Teenies, unsere Teenies ausgesetzt? Und man könnte manchmal Angst bekommen. Wäre da nicht unser Gott? Vielleicht haben Sie Kinder oder Enkel, so Teenies, Twenties. Wäre da nicht unser Gott? Diese jungen Männer, die da ausgewählt werden sollen, bekommen königlich verordnete Speisen. Babel war für seine Gastmähler und für seinen edlen Wein bekannt, der auch bei Götterfesten verwendet wurde. Aber nicht wahr, das ist auch ein Stück von Fürsorge dieses Weltherrschers, Nebukadnezar, der sich darum kümmert, was diese Jugendlichen zu essen bekommen. Und es ist natürlich auch eine Ehre, für diese jungen Gefangenen an diesen Königshof geholt zu werden. Es eröffnet ihnen eine Karriere. Und das alles ganz liebenswürdig, ganz freundlich. Und doch sollen sie hineingenommen werden in das Denken Babels, in die Religion und Weltanschauung Babels. Sie sollen sich anpassen an diese Welt. Diese jungen Männer sollen ja dem König dann dienen. Und nicht wahr, da stört das, wenn einer von ihnen sagt, ja, alles recht, aber ich glaube nur an den einen Gott Jahwe, an den Gott Israels. Und nicht wahr, das stört das, wenn heute einer von uns sagt, das ist alles lieb, aber ich glaube an den einen Gottessohn Jesus Christus, der der einzige Weg zu Gott ist. Und dann sagt man uns, jetzt sei doch nicht so stur und nicht so eng und nicht so fundamentalistisch. Das gilt doch heute alles gar nicht mehr so. Das kann man doch heute gar nicht mehr so machen wie damals. Also mitten hinein in dieses Fluidum, in diese Atmosphäre, hören wir nun von diesen 4 jungen israelitischen Männern. Daniel, Asarja, Mishael und Hananja. Daniel, der Name, wir haben es gestern Abend bei unserer Freizeitgruppe schon gehabt, Gott wird Recht schaffen. Geboren zu einer Zeit, als ein gläubiger König an der Macht war, Josia. Und wahrscheinlich hatte Daniel auch gläubige Eltern, denn sie geben ihm einen Namen, wo der Name El, Gott, drin vorkommt. Freilich, jetzt ist alles anders und die ganze Familie ist hineingerissen in dieses Weltgeschehen ohne ihre eigene Schuld. Daniel, weggetrennt von seinen Eltern. Wir wissen ja übrigens nicht genau, ob die Eltern auch in Babel waren, aber auf jeden Fall ist er getrennt von seinen Eltern, getrennt von seiner Heimat, 1300 Kilometer entfernt von Jerusalem. mitten in einer gottlosen Umgebung und doch nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Christen sind nicht dem Weltgeschehen entnommen. Wir sind da mittendrin. Aber unser Gott ist auch mittendrin. In der Zeit des Dritten Reiches hat Rudolf Alexander Schröder einmal gedichtet: Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Diese vier jungen Männer, die nun unter diesem ganz anderen Einfluss sind, sollen auch andere Namen bekommen. Damit wird klar, sie sollen jetzt Babylonier werden. Daniel, der Gott, der mir Recht schafft, bekommt den Namen Belshazzar, und Belshazzar heißt Bel, der Gott Bel, Bab, Bel, schütze sein Leben. Hanania, Ja ist die Umschreibung oder die Kurzform von Jahwe. Hanania, Gott ist gnädig, Jahwe ist gnädig, bekommt den Namen Schadrach, und da steckt der Name des Sonnengottes der Babylonier drin. Michael, sein hebräischer Name heißt auf Deutsch, wer ist der, der Gott gehört? Und er bekommt den Namen Meshach oder Meshaku. Wer gehört Akku, der Mondgott? Und Asarja, Jahwe ist der Helfer, wird umbenannt in Abednego, Verehrer des Schlangengottes. Das Ziel ist, sie sollen ihre Vergangenheit, ihre Heimat und ihren Gott vergessen. Sie sollen eine neue Identität gewinnen. Aber Nebukadnezar denkt und Gott lenkt. Und ich finde es faszinierend, dass diese alten jüdischen Namen bis heute bekannt sind, nicht etwa ausgelöscht. Obwohl Gott gestrichen werden soll, bleibt er da. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Führung, nicht Schicksal. Unser Leben ist nicht unter einem blinden, harten, unpersönlichen Schicksal. Unser Leben steht unter der Führung des Gottes, der uns lieb hat, der uns manchmal auch durch dunkle Wege führt, das ist so. Aber der gesagt hat, es ist der rechte Weg, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Daniel steht an dem Platz, an den Gott ihn geführt hat. Wir singen jetzt zwischendurch von dem Lied »Befiehl du deine Wege«. Führung, nicht Schicksal. Zweitens, in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Warum unrein machen? Weil Gott verboten hatte, in den 5 Büchern Mose von unreinen Tieren, zum Beispiel Schweinen, Fleisch zu essen oder auch Fleisch, das nicht rituell geschlachtet war. Oder eben auch Wein zu trinken, der Göttern geopfert war. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute in eurem Alter, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Ganz ehrlich, spricht dieser hochgestellte Mann seine Angst aus. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Azaria gesetzt hatte. Also Daniel wendet sich jetzt eine Verantwortungsebene drunter an den Speisemeister. Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Daniel sagt ja zu der Lage, in der er ist. Er bleibt in dieser Situation ganz nah bei seinem Gott. Er weiß sich in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Wir haben vor vielen Jahren in unserer Bibelschule immer wieder ein Zitat gehört. Das möchte ich gerne heute weitergeben. Das sagte: Nimm alles aus erster Hand. Schau nicht, was von Menschen auf dich kommt, sondern wisse, es geht an Gott vorbei. Nimm alles aus erster Hand. Und so kann Daniel auch dieses unschuldige Leiden, dass er dort jetzt in der Fremde sein muss, aus Gottes Hand nehmen. Ja sagen zu Gottes Wegen. Denn er sagt Ja zu seinem Gott. Das ist das innerste Ja, das das Leben dieses jungen Mannes geprägt hat. Diese Beziehung zu seinem Gott. Diese Herzensbeziehung. Dieses Herzensja zu Gott. Haben Sie eine Herzensbeziehung zu Gott? Zu Jesus? Haben Sie Ja gesagt, du sollst mein Herr sein? Ich will dir gehören. Daniels Herz ist allein für seinen Gott. Und weil es so ist, deshalb bekommt er mitten in dieser schweren Situation Gottes Segen und darf sogar noch für andere zum Segen sein. Weil er Ja sagt zu Gott. Freilich, dieses Ja zu seinem Gott schließt auch Nein ein. Vielleicht kennt jemand von Ihnen dieses Zitat, ich habe es leider nirgendwo mehr richtig gefunden. Das Ja zu einem großen Ziel erfordert viele Nein. Für Daniel steht jetzt mit dieser Speiseentscheidung die Treue zu seinem Gott auf dem Spiel. Also es geht jetzt hier nicht um vegetarisch. Es geht um die Treue zu seinem Gott. Würde er schweigend mitmachen, würde er seinen Gott verleugnen, Nein sagen zu seinem Gott. Aber er will Ja sagen. Das hat mich nochmal erinnert an diese 18-jährige amerikanische Schülerin, deren Schule überfallen worden war, die Cassie, und die dann plötzlich einen Revolver an der Schläfe hatte und die gefragt wurde, glaubst du an Gott? Und sie sagte ja. Und dann starb sie. Daniels Gottesfurcht ist größer als seine Menschenfurcht. Und aus dieser Abhängigkeit von seinem Gott entscheidet er, was er mitmacht, und wo er nicht mitmachen will und nicht mitmachen kann. Ich frage, wie steht es mit unserer Gottesfurcht und unserer Menschenfurcht? Mache ich mit, weil ich nicht auffallen will im Betrieb oder in der Schule, im Freundeskreis? Schweigen wir, wo wir vielleicht reden sollten? Daniel, der sich in Gottes Hand weiß, bekommt die Kraft und den Mut, Stellung zu beziehen. Und er sagt, ich will mich nicht verunreinigen. Das ist übrigens auch so ein Sätzchen, das man mitnehmen kann und für den Alltag übertragen und sagen, ich will mich nicht verunreinigen im negativen Reden über abwesende Dritte. Ich mache da nicht mit. Ich will mich nicht verunreinigen durch ein bisschen Schwarzarbeit und ein bisschen Steuern frisieren. Ich mache da nicht mit. Man kann noch viele andere Dinge nennen. Vielleicht nimmt jemand von uns sich heute Morgen vor, ich will mich nicht verunreinigen. Ich will in der Spur meines Heilandes bleiben. Daniel, der sich in Gottes starker Hand weiß, bekommt nun den Mut zu bitten. Also, nicht wahr? Ein Teenie, wir wissen ja nicht genau, wie alt er war, so zwischen 15 und 20 Jahren, am babylonischen Königshof, ein Gefangener, und der wagt, eine Anordnung Nebukadnezars zu hinterfragen. Und da merkt man, sein Herzensglaube ist keine Privatreligion, sondern er äußert sich, er stellt sich dazu und er bittet ganz eindeutig, er formuliert es auch nicht diplomatisch, sondern er sagt, ich möchte mich nicht unrein machen. Das heißt im Klartext, euer Götzendienst würde mein Herz unrein machen. Ein Risiko auf Leben und Tod, zumal er nicht weiß, ob es funktionieren wird mit dem Gemüse. Und er weiß auch nicht, wie dieser Speisemeister oder dieser Staatsminister reagiert. Und dann mitten in dieser Situation erlebt Daniel, dass Gott die Herzen von Menschen lenkt. Und Gott gab Daniel Gnade. Gott stellt sich zu Daniel. Es kommt zu diesem offenen Gespräch mit diesem Aschpenas, der so ehrlich seine Angst zugibt. Schon das ist ja eigentlich ein Wunder, dass der diesem kleinen Gefangenen da sagt, ich habe Angst um mein Leben. Und dann kommt es zu diesem zweiten Versuch bei dem Speisemeister. Und das gefällt mir bei Daniel auch. Er sagt jetzt nicht alles oder nichts, sondern er sagt, probier's doch bitte mal 10 Tage. Und dann schau und dann prüfe du selber. Ich halte das für sehr weise. Und so dürfen wir in so schwierigen Situationen, wo wir jetzt nicht wissen, wie wir denn da unsere Sache, Gottes Sache recht vertreten können, drum bitten, Herr, gib du mir Weisheit. Was war das für eine weise Idee zu sagen, 10 Tage und dann schau. Gott lenkt Schritt für Schritt in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Das erlebt Daniel und Gott gab. Und noch das Letzte. Über alle Erwartungen, nicht nur ein bisschen, über alle Erwartungen, nicht nur ein bisschen. Ab Vers 15, nach den 10 Tagen sahen diese 4 schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Also der Speisemeister, ich habe noch gedacht, vielleicht hat er dieses Essen noch entweder für seine eigene Familie abgezweigt oder sonst noch wohin verscherbelt. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Also Gesichte und Träume finden wir in der Bibel immer wieder. Und Gott gibt ihm göttliche Weisheit für solche Gesichte und Träume. Und als die Zeit um war, nach 3 Jahren, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Jetzt gibt's Examen. Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Daniel und seine Freunde sind sich einig, wie sie sich im Blick auf das Essen verhalten. Die anderen jüdischen Jugendlichen, die vielleicht auch noch ausgewählt waren, wir wissen es nicht. Und dann kommen diese 10 Tage, eine spannende Wartezeit. Was wird geschehen? Daniel hatte getan, was er konnte. Das andere muss Gott tun. Wir sollen tun, was wir können. Wir müssen manchmal auch sagen, was wir sagen können. Oder planen oder vorbereiten. Aber das Entscheidende muss unser Gott tun. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wohl. Danach war das Aussehen dieser 4 schöner und wohlgenährter als aller anderen jungen Männer. Wörtlich steht da, sie waren gemästet am Fleisch. Und zwar lag das nicht an den Kalorien, haben Sie gemerkt. Das lag am Segen. Es lag auch nicht am Gemüse. Es lag am Segen, den Gott gab. Gott tat dieses Wunder sichtbar für diese 4 jungen Männer. Und mit diesem Wunder, ganz am Anfang ihrer Zeit in Babel, gab Gott ihnen ein festes Fundament für alle Jahre, die noch kommen sollten. Gott hatte dieses Wunder getan und dieses Wunder begleitete sie durch ihr ganzes Leben. Vielleicht kennen Sie solche Wunder in Ihrem Leben auch, die Sie schon seit vielen Jahren begleiten und die Sie ermutigen zu glauben. Gott gibt über alle Erwartung Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift. Gerhard Meyer denkt, das war nicht nur die Schrift der Babylonier, also nicht nur chaldäisch, sondern auch die ägyptischen Hieroglyphen. Und dann kannte Daniel ja auch noch die hebräische Schrift. Ein sehr kluger Mann. Und sie hatten auch Verständnis in aller Weisheit. Babels Weisheit, Wissen war weltberühmt. Die Erforschung der Sterne. Auch Traumdeutung in aller Weisheit. Und dann heißt es von Daniel noch dazu, Gott gab ihm, dass er Gesichter und Träume deuten konnte. Das hat übrigens nichts mit Magie und nichts mit Zauberei zu tun. Das war ja damals bei den Babyloniern gang und gäbe, Magie und Zauberei. Aber es war eben nicht die Leberschau oder die Vogelschau, sondern Gesichter und Träume, die Gott sandte und wo Daniel die Auslegung von Gott bekam. Sie waren klug in allen Dingen der Welt. Wir brauchen göttliche Klugheit auch für die Dinge der Welt, für unseren Alltag, für den Beruf, für den Computer. Für die Matheaufgabe. Ist das nicht wunderbar, dass wir einen Gott haben, der auch alle diese Sachen kann? Also mich hat das als Schüler manchmal auch getröstet. Und wenn ich heute mit meinem Computer Probleme habe, dann denke ich, Herr Jesus, du weißt. Also ich kann dann zum Glück auch noch Leute fragen, aber ich weiß, er weiß es auf jeden Fall. Es kommt dieser Tag des Examens und Gott schenkt ihnen ein überragendes Prüfungsergebnis. Hat mich gefreut, weil ich gerade jemanden kenne, der im Staatsexamen steht. Sie waren 10-mal klüger. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass jüdische Menschen überdurchschnittlich klug sind. Ich las noch einmal, 0,2% der Weltbevölkerung sind Juden. Aber 20% der Nobelpreisträger sind auch Juden. Weiser als die Magier und die Zauberer, die Nebukadnezar befragt. Gott beschenkt diese 4 jungen Männer mit dieser Weisheit, dass sie einen Weltherrscher beraten können. Wir haben angefangen, Babel, Jerusalem. Und jetzt gibt es am Ende dieses Kapitels eine interessante Entwicklung. Während in Jerusalem der Glaube an Gott immer geringer wird, wächst in Babel der Glaube an den Gott Israels. Und diese jungen Männer bekommen Vertrauensposten. Gott führt seine Absichten durch. Sie dienen Nebukadnezar, aber eigentlich dienen sie Gott. Und dann schließt unser Kapitel und Daniel blieb. Das ist die Vorschau bis an sein Lebensende. Er blieb die ganzen 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babel. Er lebte diese ganze Zeit, wurde ein alter Herr, über 90-jährig. Und Daniel blieb. Und er blieb seinem Gott treu und sein Gott blieb Daniel treu. Ich schließe mit einem Zitat von Pfarrer Lüthi, das er während des Zweiten Weltkrieges schrieb. Vielleicht ist Ihnen die rote Linie in diesem Kapitel aufgefallen. Gott gab. Gott gab Joachim in die Hand Nebukadnezars. Gott gab Gnade bei dem obersten Kämmerer. Gott gab ihnen Verstand und Weisheit. Gott gibt. Und da schreibt nun Lüthi, weil Gott sich in seinem Sohn gab, nicht nur etwas, sondern sich selber, darum und einzig darum sind heute die Knaben der Gemeinde nicht verloren, zur Zeit von Hitler, an den Höfen Nebukadnezars. Christus ist nicht gewillt, seine Kinder der Hand Nebukadnezars zu überlassen. Auch nicht in unserer Zeit. Er hat auch unsere Kinder und Teenies in seiner Hand. Er behält die Fäden in der Hand. Wir singen miteinander dieses schöne Lied 375, Ich stehe in meines Herrn Hand. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass gar nichts uns deiner Hand entreißen kann. Nichts im Großen und auch nichts in unserem ganz persönlichen Leben. Und wir loben dich und danken dir auch von Herzen, dass du unsere Kinder und unsere Jugendlichen kennst, auch die, an die wir ganz persönlich denken, dass wir wissen dürfen, du lässt sie nicht aus den Augen. Du kannst sie bewahren. Du kannst sie ganz nah zu dir hinziehen und darum bitten wir dich auch. Du weißt um alle Verwirrtheit in unserer Welt, auch bis in unsere Gemeinden hinein. Und wir bitten dich herzlich um dein Erbarmen. Wir möchten dir heute auch die Wahl anbefehlen und darum bitten, dass dein Wille geschieht. Du bist der Einzige, der da noch den Überblick hat. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. So möchten wir gerne aber auch bitten für unsere Geschwister, die leiden, die gerade auch um deines Namens willen leiden. Schenk ihnen bitte den Mut, dass sie sich zu dir bekennen können. Halte du sie fest und bring du auch sie durch. Herr, wir danken dir, dass wir alle unsere Anliegen vor dich bringen dürfen. Und wir danken dir für die Worte, die du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie herzlich auch nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst ein. Da wird Pfarrer Johannes Lange bei uns sein von Licht im Osten und er wird auch abends einen Missionsvortrag halten um 19 Uhr. Und vielleicht nehmen Sie von den Auswärtigen auch nochmal so ein Blättchen mit den Gottesdiensttagen mit, weil dann im Oktober zweimal kein Gottesdienst sein wird. Es ist gut, Sie haben einen Zettel.
Ich habe noch ein Anliegen und zwar, manche von Ihnen wissen ja, dass ich 2015 in Nepal gelebt habe und ich habe seitdem immer noch Kontakt zu nepalesischen Freunden, vor allem zu einer jesusgläubigen Familie. Über 80 oder sogar 90% der Bevölkerung leben vom Tourismus und seit Corona sind keine Touristen mehr im Land und diese Familie hat auch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie haben Schmuck hergestellt und haben diesen an Touristen verkauft. Um ihnen ein bisschen in ihrer Notlage zu helfen, habe ich sie gebeten, mir Schmuck nach Deutschland zu schicken. Und der ist jetzt draußen auf einem Tisch aufgestellt. Falls er Ihnen gefällt, dann könnten Sie sich da Ohrringe oder auch Armreifen mitnehmen. Es ist eine Büchse da, wo Sie dann gegen eine Spende einfach was mitnehmen könnten. Dann könnte ich meine Freunde in Nepal damit etwas versorgen. Vielen Dank.
Und dann bitten wir noch um den Segen. Und wenn es geht, stehen Sie bitte auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.